Guten Morgen. Ja, heute lesen wir Römer Kapitel 8, Versen 14 bis 16 und 26 bis 27. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben nicht nur Besuch aus Potsdam, sondern aus verschiedenen Ecken in Deutschland und der Welt. Also herzlich willkommen, wenn ihr heute Morgen hier mit dabei seid. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja? Heute haben wir extra eine Delegation aus unserer Landeshauptstadt einfliegen lassen, um zu feiern, dass heute Energie Cottbus in die dritte Bundesliga aufsteigt. Ja? Also ein ganz besonderer historischer Tag, den wir heute hier feiern dürfen und schön, dass ihr das mit uns gemeinsam hier feiert. Also ein besonderer Tag, weil Cottbus um den Aufstieg spielt, aber auch, und das haben wir schon gehört, ein besonderer Tag, wir feiern heute Pfingsten. Und Pfingsten ist eines der drei großen Feste im christlichen Glauben, dass Gott zu uns gekommen ist in der Gestalt des Heiligen Geistes. Also Gott ist drei in einer Person, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und das Pfingstfest vor etwa 2000 Jahren war ein Ereignis, wo Gott sozusagen in seiner aktuellen Form, die sich bis heute nicht geändert hat, zu uns gekommen ist, nämlich in seinem Geist. Gott möchte heute nicht bei uns sein in der Person von Jesus Christus. Das war vor Himmelfahrt, was wir neulich erst gefeiert haben. Und das Neue Testament sagt, Gott ist uns nahe gekommen als Geist oder manchmal heißt es auch als eine Kraft, die in uns ist. Und die große Botschaft von Pfingsten ist, dass Gott nicht irgendwo oder Gottes Geist nicht irgendwo im Universum herumschwebt, sondern dass Gott in uns, unter uns sein möchte und Gott uns mit diesem Geist erfüllen möchte. Gott als Geist nicht irgendwo, sondern unter uns, mit uns. Und das ist die neue Möglichkeit, die es seit Pfingsten gibt. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe mit dem christlichen Glauben nicht so viel zu tun, dann ist das vielleicht für dich auch eine sehr interessante Idee oder vielleicht auch etwas absurd irgendwie, dass man das so ernst nehmen kann, so Gott als Geist irgendwie in einem drin oder unter uns. Und ich würde sagen, trotzdem, auch wenn das eine sehr, würde ich sagen, eigenwillige Idee ist, ist das der Grund, warum wir heutzutage Kirche machen. Weil wenn wir das nicht hätten, dann wäre Kirche letztlich nur eine, man könnte sagen, eine Erinnerungsveranstaltung an etwas, was irgendwann mal gewesen ist und wir erinnern uns heute noch daran. Aber wir machen heute Kirche, weil wir glauben, dass Gott auch heute noch hier mitten unter uns ist durch seinen Geist und darum gestalten wir hier Kirche. Und dieser Heilige Geist, der wird in der Bibel an ganz vielen verschiedenen Stellen auch beschrieben und er hat unterschiedliche Aufgaben und eine Aufgabe davon ist, ganz konkret, dass er uns helfen möchte, zu beten. Und wir haben heute dieses Thema Gebet als ein Fundament unserer Kirche. Wir wollen sozusagen das als ein etwas haben, was absolut grundlegend ist für uns als Kirche, weil wir nämlich sagen, Kirche ist nicht nur etwas, was wir selber gestalten, Kirche ist nicht etwas, was wir aus unserer eigenen Kraft heraus tun, sondern dass Gottes Kraft in uns, durch uns, mit uns ist und deswegen können wir überhaupt Kirche gestalten. Und das ist das eine, dass es sozusagen Gottes Kraft ist, die wir glauben in unserer Kirche drinsteckt und nicht unsere eigene Kraft. Und das zweite ist, dass durch Gebet wir in eine Beziehung mit Gott treten können, die absolut einzigartig ist. Und auf diesem Weg, uns Kraft zu geben und in Beziehung mit uns zu sein, hilft uns sozusagen der Heilige Geist. Und damit, mit diesem Gedanken möchte ich gerne mit uns ein bisschen einsteigen in diesen Text, den wir vorhin gerade von Elisabeth gehört haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch mal ein bisschen mit hineinsteigen. Der Heilige Geist lädt uns ein, Gott sozusagen als Vater anzubeten, also diese persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Und das Zweite, er hilft uns in unserem Bitten und in unserem Beten. Und dann als dritten Gedanken, was könnte das ganz praktisch vielleicht für uns bedeuten? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Der Heilige Geist, das ist der erste Punkt, lädt uns ein, Gott als Vater anzubeten. Den Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, wenn ihr da nochmal reinschaut, gerade am Anfang, wird da so ein Kontrast beschrieben. Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Also hier ist ein Kontrast, wie so zwei Seiten, die völlig gegensätzlich sind. Auf der einen Seite sind da irgendwie Sklaven, die von Neuem in Angst und Furcht leben müssen. Auf der anderen Seite sind da Söhne und Töchter. Also eine Gegenüberstellung, die Paulus, der Schreiber von diesem Brief hier macht. Und was Gottes Geist schenkt in uns, ist, dass wir nicht mehr wie Sklaven sind, sondern dass wir wie Söhne und Töchter sein können. Was meint das? Das ist jetzt ein Wort, Sklaverei ist für uns sehr präsent auf der einen Seite, auf der anderen Seite hier in Cottbus jetzt nicht so präsent, dass wir überall um uns herum Leute haben, wo wir das Gefühl haben, das sind jetzt Sklaven. Aber das Wort zeigt schon ganz viel, es hat was mit einer Abhängigkeit zu tun, von Gefangenschaft. Und ich glaube, es ist ein Bild, was Paulus hier verwendet, was wir, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, eigentlich sehr gut auch in unserem Leben kennen. Es ist ein Bild für alle destruktiven Seiten, die wir auch in unserem Leben kennen, für alle Schattenseiten in unserem Leben, die wir so manchmal haben, wo wir das Gefühl manchmal haben, wir sind gefangen. Alte Muster vielleicht, die wir in unserem Leben erkannt haben, so wollte ich das eigentlich nicht mehr machen und dann doch wieder. Mist. Ja, ich wollte mich nicht mehr davon bestimmen lassen. Und diese Gefangenschaft steht hier in dem Text, es hat mit Angst oder Furcht zu tun. Wir sind ein Stück weit gefangen in Angst und Furcht. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Eine Angst bei mir zum Beispiel ist die Angst, zu kurz zu kommen. Ja, ich bin mit 5 Geschwistern aufgewachsen und wenn dann das Essen auf den Tisch gestellt wurde, war eines der größten Ängste, werde ich genug bekommen? Ja? Werden alle anderen mir die Haare vom Kopf essen? Wird es reichen? Und ich merke, dass das vielleicht ein bisschen ein lustiges Beispiel ist, aber ich sehe das an verschiedenen Stellen in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen. Warum fällt es uns zum Beispiel schwer, großzügig zu sein? Ja? Weil ich eine Angst manchmal habe, habe ich genug? Reicht es für mich überhaupt? Die Angst, nicht gebraucht zu werden. Was ist, wenn ich in meinem Leben nicht mehr so wichtig bin, wenn ich nicht mehr so gebraucht werde? Die Angst, überfordert zu werden. Die andere Seite, ja, viel zu viel, alle wollen etwas von mir und wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Die Angst, nicht geliebt zu werden. Was ist, wenn da niemand ist, der mich im Blick hat, der mich sieht? Die Angst, dass alle Verantwortung auf mir liegt. Wir sind in unterschiedlichen Stellen manchmal stärker, manchmal empfinden wir das nicht so stark, aber glaube ich, sind wir manchmal gefangen in Angst und das bestimmt uns. Wir sind manchmal wie Sklaven, die in Angst und Furcht leben. Und der christliche Glaube sagt, das hat unter anderem damit zu tun, dass unser Verhältnis in Bezug auf Gott nicht mehr stimmt, da etwas kaputt gegangen ist. Und was hier beschrieben wird in diesem Text, ist, glaube ich, wunderschön. Nämlich, dass Gott uns einlädt und sagt, ich möchte, dass sich das verändert, ganz grundlegend. Ich möchte, dass du etwas entdecken kannst, was dich frei macht, nicht mehr in Angst leben zu müssen. Und wenn wir glauben, und das feiern wir in jedem Gottesdienst, dass Jesus Christus sozusagen für uns gestorben ist, für alles Destruktive, für alle Schattenseiten in unserem Leben, auch für alle Ängste, die wir in unserem Leben haben, als er an einem Kreuz für dich und für mich gestorben ist, dann schenkt uns der Heilige Geist eine neue Gewissheit oder man könnte sagen einen neuen Status, eine neue Identität von einem Sklaven hin zu einem Kind Gottes. Wir müssen nicht mehr aus Furcht leben, wir müssen nicht mehr Angst haben, zu kurz zu kommen, weil wir Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters sind, der weiß, was wir brauchen. Wir müssen nicht mehr Angst haben, nicht gesehen zu werden. Warum? Weil da ein Vater im Himmel ist, der den Blick die ganze Zeit auf uns richtet. Wir müssen nicht mehr Angst haben, dass alle Verantwortung auf uns liegt, weil da ein Vater im Himmel ist, der bereits alles im Griff hat und Dinge gestaltet und Dinge gut macht. Wir sind ja seine Kinder, dann wird er sich auch um uns kümmern. Also Paulus will uns hier den Blick richten auf einen kompletten Wechsel, wie wir uns selber verstehen, nämlich weg von Sklaven, von Gefangenen hin zu Kindern Gottes. Eine neue Identität, die uns durch den Heiligen Geist immer wieder bestätigt wird. Und das ist, was die Aufgabe ist sozusagen des Heiligen Geistes, dass er das nimmt, diese Wahrheit, und jetzt immer wieder in unserem Leben platziert und sagt, hey, du hast schon wieder vergessen. Ja, weißt du nicht, du bist Gottes geliebtes Kind, wenn du glaubst, was Jesus Christus für dich getan hat. Und es geht so weit, dass, wie es in diesem Text dann steht, dass wir rufen können, Abba, Vater. Und das ist ein Wort, was ganz viel mit so einem Urvertrauen zu tun hat. Da ist jemand, auf dem kann ich mich wirklich verlassen. Da ist ein Vater, der sich um mich kümmert. Und der Heilige Geist lädt uns ein, Gott als Vater anzubeten. Was bedeutet das? Ich möchte das veranschaulichen mit einer Geschichte, die nicht mit einem Vater und einem Kind zu tun hat, aber eine Geschichte, die, glaube ich, auch viel davon ausdrückt auf einer anderen Beziehungsebene. Und zwar ist es die Geschichte von Elisa und Manuel. Elisa kam aus Peru und sie war gerade auf dem Weg nach Kanada mit ihrem kleinen Sohn umzuziehen. Warum? Sie wollte fliehen aus dieser Situation, dass eine Ehe zerbrochen war, sie mit traumatischen Erlebnissen zurückgeblieben ist und sie hat gesagt, sie muss aus dieser Situation rausfliehen. Und kurz bevor sie nach Kanada ziehen möchte, kommt sie in Kontakt mit ihrer Jugendliebe Manuel. Ja? Und sie treffen sich regelmäßig, sie überlegen sogar, gemeinsam zu heiraten, aber es gibt ein Problem, Manuel arbeitet in den USA beim Militär und deswegen darf er das Land nicht verlassen. Und dann ist die Entscheidung, wie werden sie sich entscheiden, und schweren Herzens und mit doppelt gebrochenem Herzen entscheidet sich Elisa, nach Kanada zu gehen und Manuel zurückzulassen. Und startet dort ein neues Leben in diesem Land. Und sie bleiben weiterhin im Kontakt, im E-Mail-Kontakt, und nach einigen Jahren entscheidet sich Manuel, seine Karriere beim Militär zu beenden, und er wollte den Rest seines Lebens, hat er die Entscheidung getroffen, gerne mit dieser Frau, die er so liebte, verbringen. Und dann, das ist sozusagen das Setting, in dem das drinsteckt, das ist eine wahre Geschichte. Und weil beide kein Visum haben, passiert etwas sehr Schönes oder Lustiges. Sie treffen sich an der Rainbow-Brücke an den Niagara-Fällen. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart. Wir haben Gäste aus den USA. Und das ist quasi die Grenze zwischen Kanada und USA und das ist sozusagen Niemandsland. Ja, also das gehört nirgendwo hin und beide haben kein Visum, in das Land des anderen zu kommen und deswegen treffen sie sich auf dieser Brücke. Der eine kommt von Kanada, der andere kommt von den USA und in der Mitte treffen sie sich und sie haben 4 Stunden Zeit. Das ist die maximale Zeit, die sie dort sein können. Und als sie sich das erste Mal treffen, geht Manuel auf die Knie und fragt sie, ob Elisa ihn heiraten möchte. Und beide wissen nicht, wie soll das funktionieren, in unterschiedlichen Ländern unterwegs zu sein, aber sie sagt ja. Und sie unterhalten sich noch diese 4 Stunden, sind völlig glücklich, aber nach 4 Stunden müssen sie wieder auseinandergehen, beide in ihre Hotels, jeweils in ihren Ländern. Nächster Tag, morgens früh, beide schnell aufstehen, sofort wieder zurück zur Brücke. Sie treffen sich wieder, begegnen sich, haben Zeit miteinander und das läuft über die nächsten Tage und sie schütten sich ihr Herz, könnte man sagen, in diesen 4 Stunden, die sie haben, gegenseitig aus. Das, was sie an Träumen haben, das, was sie an Sehnsüchten haben, das, was sie an Hoffnungen haben, aber auch das, was sie an Schmerz erlebt haben, das, was sie Schweres durchgemacht haben, all das unterhalten sie sich in den 4 Stunden und die 4 Stunden vergehen wie im Flug. Sie gehen wieder auseinander, wieder ins Hotel, wieder zurück am nächsten Tag, 4 Stunden wieder Zeit und so wiederholt sich das, bis dann eines Tages sie dann wieder zurückgehen. Er bekommt das Visum, sie gehen nach Kanada und heiraten dort. Und ich glaube, diese Geschichte spiegelt etwas wider, was wir auch, wenn wir über Gebet nachdenken, lernen können. Gebet ist wie Elisas und Manuels 4 Stunden Kommunikation im Niemandsland. Ja, es geht um eine Begegnung von Herz zu Herz, eine Beziehung, eine Kommunikation zwischen 2 Personen, die sich lieben. Und es geht im Gebet um dich und Gott, der seine Größe und Macht aufgegeben hat, um in das Niemandsland zu kommen, auf die Rainbow-Brücke, um dir einen Antrag zu machen und zu sagen, ich möchte gerne mit dir durch das Leben gehen. Ich möchte gerne ganz persönlich mit dir in Kontakt sein, von Herz zu Herz mich treffen. Und vielleicht bist du in einer Beziehung und du denkst, das wäre eigentlich toll, wenn das auch in unserer Beziehung mal wieder so sein könnte. Dann ist das eine gute Möglichkeit, wieder daran vielleicht zu arbeiten. Vielleicht werfen sich auch manche gerade so Blicke zu. Dann ist das eine tolle Chance. Und kleiner Spoiler, wir werden eine Predigtreihe starten zum Thema Beziehung. Ab nächstem Mal. Also könnt ihr gerne daran arbeiten. Aber wie viel mehr gilt das sozusagen für Gott, dass er sich danach sehnt, diese Nähe zu dir zu haben? Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich wünsche mir eigentlich so jemanden, mit dem ich von Herz zu Herz unterwegs sein kann. Ich wünsche mir eine Beziehung, aber ich habe das nicht in meinem Leben. Und der Heilige Geist lädt dich ein, dass Gott sozusagen diese Person für dich sein kann. Wenn wir beten, dann geht es nicht zuerst darum, dass wir eine Liste haben, die wir Gott irgendwie hinlegen. Oder wir haben ein Problem, was wir Gott sagen. Ja, das ist auch Teil einer Beziehung, dem anderen zu sagen, was meine Probleme sind. Aber es geht zuerst eigentlich um eine Verbindung von Herz zu Herz, die wir mit jemandem anders haben können. Oder wie das Zitat, was am Anfang im Programmheft ausdrückt, du solltest nicht anfangen zu beten für alles, was du willst, bevor du erkennst, dass du in Gott alles hast, was du brauchst. Ich möchte dich gerne einladen, mal darüber nachzudenken, Gebet als etwas so Persönliches, etwas von Herz zu Herz zu sehen und vielleicht neu anzufangen, mit Gott diesen Kontakt aufzunehmen, auf dieser Brücke und diesen Kontakt zu suchen. Gott wartet auf der Brücke bereits auf dich, mit dir unterwegs zu sein. Das ist der erste Gedanke und ich finde es spannend, dass wir untereinander mal ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Hier sind manche Leute, die haben in ihrem Leben vielleicht noch nie groß ein Gebet gesprochen und andere Leute, für die ist Beten total normal. Unterhaltet euch doch mal darüber. Habt ihr schon mal gebetet? Und was bedeutet euch Gebet? Wenn ihr alleine sitzt, dann setzt euch kurz zu jemandem zusammen, tauscht euch mal darüber aus, in kleinen Runden an euren Tischen, wo ihr seid. Was ist für euch Gebet und habt ihr schon mal, oder was bedeutet euch Gebet und habt ihr überhaupt schon mal gebetet? Ja, tauscht euch ehrlich mal darüber aus. Viel Spaß. Ja, das war ein kleiner Appetizer für manche vielleicht. Ja, manche sind froh, dass das Gespräch vorbei ist. Manche würden gerne noch eine halbe Stunde weiterreden. Wir haben heute noch hinterher Zeit und dann ist es möglich, darüber weiter ins Gespräch zu kommen. Gott, der Heilige Geist, lädt uns sozusagen ein, Gott als Vater anzubeten, also in einer Beziehung mit ihm zu sein, das zu genießen, auch einfach sein zu dürfen mit Gott. Das ist das Erste, wo uns der Heilige Geist immer wieder dahin stupsen möchte und uns einlädt, Mensch, mach das doch, ja? Geh auf die Brücke wieder zurück und da wartet jemand auf dich. Das ist das eine. Das andere, was wir auch sehen, und das hat auch mit Beziehung zu tun, und nämlich mit der Kommunikation untereinander, da merken wir ja auch, manchmal ist es gar nicht so leicht, dem anderen in einer Beziehung, vielleicht in einer partnerschaftlichen Beziehung, aber auch in einer freundschaftlichen Beziehung, was soll man denn manchmal sagen in bestimmten Situationen? Ja, wie kann man denn gut miteinander kommunizieren? Und das ist das Thema, was in diesem zweiten Textabschnitt auch drinsteckt, den ihr im Programmheft abgedruckt habt. Vers 26, dort heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Was Paulus hier sagt, ist, unser Beten hat eine Schwäche. Weil wir manchmal gar nicht wissen, und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben, was soll ich jetzt in manchen Situationen konkret beten? Ja? Ich bin vielleicht in einer persönlichen, schwierigen Situation drin. Ist es gut, dass ich da rauskomme? Oder ist es vielleicht auch gut an manchen Stellen, dass ich durchhalte und dass ich etwas lerne, auch in dieser Situation irgendwie drin zu stehen und das auszuhalten? Manchmal weiß ich das nicht. Wofür soll ich beten? Und ich glaube, unsere Perspektive reicht manchmal nicht aus. Und deswegen bauen wir manchmal in Gebeten auch so Klauseln ein. Wir sagen zum Beispiel, Vater, wenn es dein Wille ist, dann. Ja, so, warum tun wir das? Weil wir nicht genau wissen, was kommt. Ja, oder ob das, was wir beten, wirklich Gottes Wille überhaupt ist. Und vielleicht könnte man das so veranschaulichen. Wir haben heute eine tolle Deko, finde ich. Hier haben sich Menschen wieder toll auch ins Zeug gelegt, es zu gestalten. Und ich glaube, unser Gebet oder unser Beten ist manchmal auch wie so ein Blumenstrauß. Ich glaube, nicht ganz so schön wie der, sondern es ist eine Mischung. Ja? Es sind manche richtig schöne Blüten, die in diesem Blumenstrauß drin sind, und das sind Anliegen oder Gebete, die sozusagen richtig sind, die ganz mit Gottes Willen übereinstimmen und die leuchten schön und strahlen schön, sind einfach toll. Dann gibt es in diesem Blumenstrauß aber auch manche Blumen, die sind irgendwie abgeknickt und verwelkt, und das sind Gebete, die sind vielleicht richtig vor Gott, aber vielleicht aus den falschen Motiven heraus. Ja, dass ich mein eigenes Ego irgendwie aufpolieren möchte, dass ich Angst habe, vielleicht selber zu kurz zu kommen. Dann gibt es in diesem Blumenstrauß aber auch Unkraut, ja, vielleicht sogar giftiges Unkraut. Also Anliegen oder Dinge, die wir beten, wenn Gott sie uns tatsächlich geben würde, dass sie eigentlich eher schädlich für uns wären, destruktiv, ja, zerstörerisch. Und dann gibt es noch was Viertes, das ist einfach ein Büschel Gras, was da drin steckt, ja, das ist weder richtig noch falsch, ja, einfach, ja, ist für nichts gut, aber schön, dass man es mal gesagt hat. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, wenn wir beten, ja, wenn wir mit Gott reden, dann sind diese vier Arten irgendwie auch so da drin in unseren Gebeten und wir bringen das jetzt alles zu Gott und wir wissen nicht, was davon ist jetzt, sind jetzt die schönen Blüten und was sind die nicht so guten Sachen. Wofür soll ich eigentlich beten? Ich weiß es nicht. Und was hier steht in diesem Text, finde ich sehr, sehr tröstlich und entspannend. Machen Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Seufzen und Flehen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir manchmal gar nicht wissen, wie wir beten sollen, wie es richtig ist zu beten. Also der Geist Gottes sozusagen hilft uns und betet für uns. Also Gottes Geist betet genauso wie wir, nur die richtigen Sachen. Ja? Also er nimmt sozusagen diesen Blumenstrauß her und das Erste, was er macht, er schmeißt erstmal das Gras raus. Ja? Dann nimmt er die abgeknickten, dann nimmt er das Unkraut und dann nimmt er die schönsten Blumen, die er hat und packt sie zusammen. Das ist sowas, ich finde, es sieht schön aus, auch wenn ich kein Blumenexperte bin, nimmt so etwas und dann nimmt er das und bringt es sozusagen vor Gott. Und was macht Gott dann? Vers 27, und Gott, der Herr, erforscht alles oder durchforscht, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Also Gott durchforscht sozusagen uns und auf was er stößt, ist dann diesen Blumenstrauß, den der Heilige Geist gerade zusammengestellt hat und gesagt hat, schau her, das sind die Anliegen, die gerade Aaron zu dir gebracht hat. Was sagst du dazu? Und Gott sagt, wow, das ist genau das, was ich im Leben von Aaron gerne hervorbringen möchte. Das ist, was Gott im Leben von dir und mir hervorbringen möchte. Ja? Also es gibt sozusagen jemand, der den perfekten Willen Gottes in unserem Leben die ganze Zeit betet. Und ich finde, das macht aus meiner Sicht sehr entspannt. Weil wir oft nicht wissen, was wir beten sollen. Wir wissen manchmal nicht, was ist, oder öfter, oder sehr oft sogar, nicht, was ist eigentlich der Wille Gottes in manchen Situationen. Und Gebet ist sozusagen das Rufen zum Heiligen Geist, spring du ein, ja? Bring du die richtigen Anliegen. Und was macht der Heilige Geist? Er bringt die richtigen Anliegen vor Gott. Und wisst ihr, das kann entspannt machen, zu beten und zu sagen, da ist noch jemand, der betet permanent Gottes Willen über meinem Leben. Und er nimmt die Sachen, die schlecht sind, schmeißt sie raus und gestaltet gute Dinge. Zum Schluss ein paar Gedanken, was könnte das deswegen ganz praktisch für uns heißen, für unser Beten? Wenn das stimmt, dass der Heilige Geist uns einlädt, Gott als Vater anzubeten, also dass wir in eine Beziehung treten können zu jemandem, der auf der Brücke steht und auf uns wartet. Und wenn das stimmt, dass der Heilige Geist in uns hilft zu beten, weil wir den perfekten Willen Gottes manchmal und oft nicht beten können, ich glaube, dann haben wir Grund, mutig zu beten, zu Gott immer wieder hinzukommen. Und deshalb ein paar ganz praktische Sachen, wie können wir beten? Eine Sache ist, die in der Beziehung dazugehört, es ist total gut, sich feste Termine auszumachen, sich auf der Brücke zu treffen. Und ich lade dich ein, in deinem Alltag das ganz bewusst einzuplanen. Zeit mit Gott an einem festen Ort zu haben, wo du ihm sagst, was er dir bedeutet, wo du ihm deine Themen, deine Schattenseiten, deine Sünden, wo du das ihm sagen kannst. Danke ihm für die Güte, die er dir schenkt, jeden Tag neu, dass er dir das, wie er dich sieht. Rede mit ihm über die Lasten, die du in deinem Leben zu tragen hast, die Entscheidungen, die du zu treffen hast, die Leute, die du auf dem Herzen hast. Beim festen Termin. Es geht um eine Beziehung, einen Treffpunkt auf der Brücke. Und das Zweite ist, bete aber auch spontan, immer wieder. im Laufe des Tages, wo du unterwegs bist, wir haben gerade am Tisch so ein bisschen darüber gesprochen, in den Situationen, wo man drin ist, wenn man auf Arbeit ist, wenn man in der Fußgängerzone unterwegs ist, wenn man jemanden sieht, der gerade in einem Unfall verwickelt ist, wenn man die Natur sieht und Gott dankt für die Schönheit, die er geschenkt hat, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat und auf der Toilette sitzen kann, ein Dankgebet zu sprechen. Bete spontan, weil das ist Ausdruck von Beziehung, ja, zu kommunizieren in spontanen Situationen, in denen man unterwegs ist. Das dritte, bete mutig. Gott wird geehrt, wenn wir zu ihm kommen und große Dinge von ihm erwarten. Ja, stell dir vor, du bist irgendwo in einem Büro als Manager tätig und es kommt jemand rein zu dir und sagt, wir haben alles überlegt, was wir tun können. Wir wissen uns nicht weiter, aber wir glauben, du bist die Person, die hier für unser Problem gerade die richtige Lösung hat. Ich glaube, wir alle würden uns geehrt fühlen, weil jemand zu uns kommt und sagt, boah, wenn die Person das über mich denkt, nicht schlecht. Gott ist genauso, der da sitzt und der sich freut darüber, wenn wir zu ihm kommen und sagen, wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass du das schaffen kannst. Deshalb bete mutig und lass uns mutig als Kirche beten, dass Gott Dinge tut hier in unserer Stadt, wo wir auch viel Destruktives, viel Zerstörerisches sehen. Und lass uns das auch beten für uns als Kirchen in Potsdam, in Cottbus, wo wir mutig erwarten, dass Gott in Situationen hineinkommt und dort Dinge verändern kann. Lass uns das tun. Und das Letzte, lass uns das nicht alleine nur tun, sondern lass uns das gemeinschaftlich tun. Es gibt so viele Situationen, wo wir das ganz nötig haben, gemeinsam zu beten. Manchmal Situationen, wo wir selber nicht beten können, aber auch Situationen, wo wir gemeinsam als Kirchen zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Und deswegen herzliche Einladung. Es gibt in unseren Gemeinden, auch in Potsdam, auch hier, gibt es feste Zeiten, wo wir uns regelmäßig treffen, um zu beten. Auch wieder Termine, die wichtig sind und gut und gleichzeitig aber auch die spontanen Treffen, wo man sich auf den Kaffee trifft und sagt, lasst uns auch noch zu Gott kommen und mit ihm reden und beten. Lasst uns als Kirchen lernen, Gebet als ein Fundament in unserem Leben zu haben, ohne dass wir nicht leben können. Warum? Weil Gott, der Heilige Geist, uns einlädt, Gott als Vater anzubeten und weil er uns hilft, zu beten. Deshalb feiern wir Pfingsten. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der für uns ist, der uns so nahe kommt durch seinen Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, dass wir dich, lieber Vater, deswegen anbeten können als Vater, dass wir nicht länger als Sklaven, als Gefangene unterwegs sein müssen, sondern wir dürfen in einer neuen Freiheit unterwegs sein. Und wir dürfen wissen, dass du für uns eintrittst, dass du unsere Gebete nimmst, die manchmal ja, so mit komischen Worten sind, manchmal wissen wir nicht, was wir sagen sollen, aber der Heilige Geist übersetzt es und bringt die Anliegen zu dir, die genau richtig sind. Danke, dass wir das wissen dürfen und danke, dass wir deswegen voller Mut zu dir kommen dürfen und vor dir sein dürfen. Danke dafür. Amen.